Herzlich willkommen bei Radio Horeb zu unserer Sendung zur Pfarrei der Woche am Donnerstagmittag. Mein Name ist Solveig Faustmann und ich begrüße Sie heute aus München, der Landeshauptstadt von Bayern. Seit 4 Jahren bin ich in der Öffentlichkeitsarbeit tätig, das heißt, ich bin immer unterwegs im ganzen Land und besuche Pfarreien, aus denen wir dann am kommenden Sonntag jeweils den Gottesdienst übertragen. Heute haben wir als diese Pfarrei der Woche den Pfarrverband Mittersendling ausgewählt, ziemlich in der Innenstadt von München gelegen, nahe der Innenstadt. Und dazu sind wir heute vor Ort im Gespräch mit Pfarrer Detlef Kahl, der diesen Pfarrverband leitet. Grüß Gott, Herr Pfarrer, ich begrüße Sie in unserer Sendung.
Grüß Gott, auch ich begrüße Sie alle sehr herzlich.
Vielen Dank, dass Sie sich heute bereit erklärt haben, uns Ihren Pfarrverband hier im Radio vorzustellen. Wollen Sie vielleicht erst einmal sich selber bekannt machen, unseren Hörern, mit ein paar Eckdaten aus Ihrem Leben?
Ja, also wie gesagt, mein Name ist Detlef Kahl, bin Jahrgang 1962, habe mir Zeit gelassen, um diesen Weg zum Priestertum zu gehen. Das heißt, ich war lange Zeit erst Religionslehrer an Grundschule, Hauptschule und Förderschule. Ehe ich dann im Jahr 2000 doch nochmal gesagt hat, nein, ich möchte nochmal etwas anderes machen, habe dann zuerst einmal eine Ausbildung zum ständigen Diakon angetreten und dann kurz vor Ende dieser Ausbildung bin ich doch nochmal Priesteramtskandidat geworden, um eben dann Priester werden zu können. Deswegen war meine Priesterweihe dann erst 2005 hier in München im Liebfrauendom. Und danach war ich dann für 3 Jahre im Pfarrverband Taufkirchen an der Vils, das ist im Landkreis Erding, als Kaplan eingesetzt. Bin dann nach St. Ignatius in München gekommen, weil ich in dieser Zeit dann auch einen Referendariat gemacht habe als Lehrer fürs Gymnasium und bin eben dann seit 2010 im Gymnasium tätig gewesen, zuletzt immer in der Oberstufe, also 11. und 12. Klasse.
Sie sind also groß in der Weiterbildung. Haben Sie das bereut, dass Sie sich auf diesen Weg gemacht haben? War sicher sehr mühevoll.
Nein, ich habe es nie bereut. Es ist einfach eine Bereicherung gewesen für mich, diesen Weg zu gehen. Zumal ich ihn eben auch sehr gut verbinden konnte. Also die Seelsorge, das war mir immer ein großes Anliegen, für die Menschen da zu sein. Aber eben auch, also ich bin einfach vom Bauch her liebend gern Lehrer gewesen. Und da konnte ich auch dann wirklich auch Schüler erreichen, Jugendliche erreichen, die ich über die Pfarrei eventuell nicht einmal erreichen hätte können.
Aber ist es nicht erstaunlich, dass Sie nicht nur Priester geworden sind nachträglich, sondern auch noch Gymnasiallehrer, was Sie vorher nicht waren? Haben Sie sich da nicht sehr viel vorgenommen?
Das hat sich eigentlich so ergeben. Also ich habe immer schon ein bisschen geliebäugelt mit Gymnasium, aber mir fehlt da so einfach die Ausbildung. Und dann ist damals, als ich Kaplan gewesen bin, die Anfrage vom Gymnasium gekommen, ob ich aushelfen könnte und habe dann den Fuß drin gehabt im Gymnasium, habe festgestellt, es macht mir wahnsinnig viel Spaß, gerade mit diesen Schülern dann auch Unterricht zu halten oder auch einfach nur mal Gespräche zu führen.
Also es ist kein gewöhnlicher Berufungsweg, sondern doch sehr interessant und vielfältig. Jetzt haben wir Sie ein bisschen kennenlernen dürfen, wollen uns aber auch noch orientieren, wo wir denn heute sind in dieser Pfarreiengemeinschaft Mittersendling. Wo in München liegt denn Ihr Pfarreiengebiet?
Also das Pfarreigebiet, beziehungsweise der Pfarrverband Mittersendling, liegt tatsächlich im Südwesten von München, ist umrahmt vom Leim auf der einen Seite und von Forstenried bzw. Solln auf der anderen Seite, liegt direkt an der Isar und gehört zum Dekanat München-Forstenried. Und das Dekanat geht dann sogar rauf bis Pullach, also immer entlang an der Isar. Von daher, wir sind so zweigeteilt. Wir haben auf der einen Seite die eine Pfarrei Thomas Morus, die mehr ein bisschen innenstädtisch geprägt ist noch. Und auf der anderen Seite Pfarrei St. Achatz, die mehr dörflich-ländlich geprägt ist.
Ja, Sie haben 2 Pfarreien, die sind zu einem Pfarrverband zusammengefasst. Und mittendrin liegt der Mittlere Ring. Der ist den meisten Autofahrern, die in Bayern zu tun haben oder in der Gegend von München, bekannt. Man kann nicht den Mittleren Ring ausweichen, wenn man von einer Autobahn zur anderen will. Und genau da liegen beide Pfarreien, getrennt durch den Mittleren Ring. Ist da nicht viel Verkehr?
Es ist viel Verkehr gewesen, muss man sagen. Wir haben jetzt das Glück, seit ein paar Jahren, dass der Ring an dieser Stelle untertunnelt worden ist. Das heißt also, wir kriegen von dem Lärm überhaupt nichts mehr mit, weil die Autos einfach unten vorbeifahren. Bei der einen Pfarrei ist leider der Deckel nicht drauf gemacht worden. Das ging nicht aus bestimmten Gründen, damit die Luft abziehen kann. Von St. Achaz, da ist der Tunnel von Haus aus schon etwas weiter weg gewesen. Also es war vor allen Dingen St. Thomas Morus, die direkt an den Tunnel angrenzen. Aber es sind Schallschutzwände, sodass wir wirklich hier vom Verkehr überhaupt nichts mehr mitbekommen.
Der Turm, der berühmte Turm von St. Thomas Morus, ein sehr hoher Kirchturm, ein moderner, der ist jetzt aber ein bisschen in Vergessenheit geraten durch diesen Tunnel. Man kann nicht mehr am Turm vorbeifahren, früher war das anders.
Also früher war es ganz anders, vor allem war da eine Ampel direkt bei dem Turm und die war eigentlich immer rot, egal von welcher Richtung man gekommen ist. Und da hat man den Turm natürlich sehr schön sehen können. Dadurch, dass der kleine Teil kein Dach hat bei dem Tunnel, wenn man es weiß und raufschaut, sieht man ihn immer noch.
Auf der Internetseite Ihrer Pfarrei habe ich den Eindruck bekommen, dass Sie ganz stolz sind auf diesen hohen Turm.
Sind wir alle mal. Also das ist was Einmaliges hier jetzt auch in unserem Stadtviertel Sendling. Einen so hohen Turm gibt es sonst nirgends. Und er steht auch völlig alleine da. Und von daher ist er einfach so richtig ein Wahrzeichen geworden.
Wie hoch ist der Turm?
Der Turm ist 44 Meter hoch.
Kann man da auch raufsteigen?
Kann man, wenn man etwas sportlich ist. Die letzten Stufen sind relativ steil und auch sehr eng. Aber man kann raufsteigen und von oben auch dann wirklich wunderbar auf ganz München blicken.
Aber ich glaube, das ist ein Geheimtipp, das ist wahrscheinlich nicht freigegeben für die Öffentlichkeit.
Es gibt keine Turmführungen, aber zum Beispiel bei unserem Pfarrfest ist immer die Möglichkeit da, dass man den Turm besteigen kann und oben dann im Turm auch einen kleinen Turmgeist bekommt.
Was ist das?
Ein kleiner Geist, sprich Alkohol.
Ach so, aha, da gibt es also schon eine kleine Tradition. Ja, also der Turm von St. Thomas Morus ist jetzt ein kleines Wahrzeichen von Sendling. Was gibt es denn noch in diesem Stadtteil, was auffällig ist? Sehr berühmt hier ist auch die Großmarkthalle.
Die ist berühmt, ja, gehört aber nicht mehr zu unserem Pfarrverband dazu. Was vielleicht bekannter noch ist es der Westpark, weil da einfach mal die Bundesgartenschau gewesen ist. Das ist zwar auch nicht unsere Pfarrei, aber relativ nah bei unserer Pfarrei. Aber ansonsten haben wir hier relativ wenig Sehenswürdigkeiten, außer St. Thomas Morus, weswegen St. Thomas Morus auch unter Denkmalschutz steht.
Also der Stadtteil Sendling hat etwa 60.000 Einwohner. Man kann also vor allem hier gut wohnen, nehme ich mal an. Die Ansiedlung Sendling gibt es ja sogar schon, bevor es die Stadt München gegeben hat. Also schon vor dem Jahrtausend ist die gegründet worden. Heute ist dieser Stadtteil aber aufgeteilt in mehrere Bezirke. Wie kommt denn das?
Also die Aufteilung liegt schlicht und einfach am Mittleren Ring, weil der Mittlere Ring eine Grenze darstellt zwischen den beiden Stadtvierteln Sendling. Man kam früher ja über den Ring so gut wie nicht drüber und von daher hat sich der eine Teil Sendlings mehr nach Süden orientiert, Richtung Forstenried und Richtung Solln und der andere Teil, der nördlichere Teil dann Richtung Leim und Richtung Innenstadt.
Ja, heute könnten die beiden Stadtbezirke Sendling-Westpark und Sendling-Forstenried eigentlich wieder zusammenwachsen, wenn das jetzt der Tunnel drunter ist.
Rein theoretisch könnten sie zusammenwachsen, aber es ist immer noch diese gefühlte Grenze da. Und dadurch, dass auch beide Stadtbezirke tatsächlich in andere Richtungen denken, also die einen mehr südlich und die anderen mehr nördlich, passen die nicht zusammen.
Und aus jedem dieser beiden Stadtbezirke haben Sie eine Pfarrei in Ihre Obhut bekommen. Das heißt, der Pfarrverband liegt in zwei verschiedenen Stadtbezirken und ist durch den Mittleren Ring getrennt. Das klingt ja erstmal nicht ideal.
Das würde ich jetzt so nicht sagen, weil der Pfarrverband selber ist schon relativ gut zusammengewachsen. Also die Leute wechseln schon auch zwischen den beiden Pfarreien hin und her. Und für mich ist es tatsächlich so, natürlich, ich habe jetzt zwei verschiedene Ansprechpartner. Die beiden Bezirksausschüsse sind unterschiedlich. Aber wie gesagt, von daher kann man manchmal mit dem einen was machen und mit dem anderen wann anders was machen.
Sie sind pragmatisch. Ja, Sie hören Radio Horeb, die Sendung zur Pfarrei der Woche. Am Donnerstagmittag. Mein Name ist Solveig Faustmann und ich spreche mit Pfarrer Detlef Kahl, der dem Pfarrverband Mittersendling mitten in der Landeshauptstadt München vorsteht. Herr Pfarrer, wir haben uns schon unterhalten über Ihr Gebiet. Reden wir kurz über Ihre beiden Kirchen. Die sind auch sehr unterschiedlich.
Ja, also die Eine Kirche, St. Achaz, ist eine sehr alte Kirche an und für sich. Eben im 13. Jahrhundert gibt es die ersten Erwähnungen von dieser Kirche bereits, wobei es das kleine Achaz-Kirchel noch gewesen ist. Und mit der Ansiedlung hier dann in Sendling, wo immer mehr Leute dann hier gewohnt haben, wurde es irgendwann zu einer eigenen Pfarrei erhoben. Und dadurch, dass die Kirche zu klein gewesen ist, hat man die Kirche dann neu gebaut, aber genauso wie vorher, nur eben doppelt so groß. Und die Kirche ist jetzt gute 90 Jahre alt, die neue Kirche. Wohingegen Thomas Morus eine völlig neue Kirche ist, die in den 60er Jahren gebaut worden ist, also jetzt gute 50 Jahre alt ist. Und tatsächlich für die Menschen, die hier jetzt sich angesiedelt haben, zu ihrer Heimat geworden ist, weil sie die von Anfang an miterleben konnten, von der Zeltkirche, das war nämlich der erste Teil der Kirche, bis dann zur Fertigstellung des Baus in der heutigen Form.
Die Kirche werden wir uns dann nachher auch noch anschauen. Wie ist denn das, wenn man in München wohnt? Wie kann so eine Stadt überhaupt verwaltet werden mit 1,5 Millionen Einwohnern? Ist das hier eine Stadt in der Stadt, Ihr Stadtbezirk, oder fühlen Sie sich überall zu Hause?
Nee, da muss man schon sagen, die Stadtviertel sind auch unsere Heimatorte. Also es ist so, dass ich bestimmte Stadtviertel von München so gut wie überhaupt nicht kenne, weil ich da noch nie gewesen bin oder nur mal kurz durchgefahren bin. Und in dem Stadtviertel, wo man lebt, und das stelle ich auch bei vielen meiner Gemeindemitglieder fest, das sind Sendlinger, die möchten auch gar nicht woanders leben. Das ist ihre Heimat, das ist ihr Zuhause. Nicht München, sondern Sendling.
Das heißt, wenn Sie in München Museen besichtigen, was Sie vielleicht mit Gästen tun, dann ist es für Sie auch ein Ausflug ins Fremde.
Das ist richtig. Also zum einen natürlich, ich als Münchner gehe ja, wenn dann eigentlich nur mit Besuchern mal in ein Museum rein. Oder früher als Schüler oder als Lehrer bin ich natürlich auch in Museen gegangen. Aber ansonsten, da hat man keinen Bezug zu den Museen. Es ist interessant, mal reinzugehen. Gerade die Pinakothek ist natürlich schon ein Museum, wo man gerne mal sich die Bilder anschaut. Aber ansonsten ist es nicht das Zuhause von mir. Ne?
Stammen Sie eigentlich aus München?
Auch wenn man es nicht hört, ich bin geborener Münchner, habe immer in München gelebt, mit Ausnahme meiner Ausbildungszeit als Kaplan und als Diakon. Aber meine Mutter kommt aus Hamburg und das hat irgendwo abgefärbt.
Ach so, also die Großstädte liegen bei Ihnen schon in der Familie. Das heißt, München genügt einem fast für das ganze Leben, ja?
Ja, das war recht nett. Nach meiner Kaplanszeit habe ich mit dem Personalchef gesprochen, wo ich dann hingehen möchte. Und ich habe gesagt, ich möchte zurück nach München. Ich bin einfach ein Münchner, ich brauche die Großstadt. Da hat er mir noch vorgeschlagen, aber in Traunstein wäre auch was frei. Das ist doch auch eine Stadt. Sage ich, nein, das ist nicht München.
Okay, und dann hat man Ihrem Wunsch dann stattgegeben?
Ja, man hat stattgegeben. Das ist ein bisschen natürlich jetzt der Vorteil, dadurch, dass wir nicht mehr so viele Priester haben, können wir uns schon ein bisschen auch aussuchen, wo wir hinwollen.
Also Pfarrer Detlef Karl aus dem Pfarrverband Mittersendig in München ist Großstädter von Kopf bis Fuß. Wir unterhalten uns gleich weiter über seinen Pfarrverband, was es da alles gibt. Bleiben Sie dran. Sie hören Radio Horeb, eine Sendung zur Pfarrei der Woche. Wie jede Woche haben wir wieder eine Pfarrei ausgewählt aus ganz Deutschland, die wir Ihnen gerne vorstellen möchten, als unsere Pfarrei der Woche. Diesmal sind wir im Zentrum der Landeshauptstadt von Bayern, der Münchner Stadtteil Sendling, beherbergt unsere Pfarrei der Woche, und zwar ist es die Kirche St. Thomas Morus, die wir ausgewählt haben, eine moderne Kirche aus den 60er Jahren. Hier ist Pfarrer Detlef Karl seit einigen Jahren der Hausherr und er führt uns ein in seine Gemeinde. Herr Pfarrer, wie lange sind Sie denn wirklich hier schon Pfarrer?
Also ich bin im Jahr 2013 hierher gekommen, damals noch als Pfarradministrator, und seit Herbst 2014 bin ich jetzt hier Pfarrer von St. Thomas Morus bzw. Leiter des Pfarrverbands Mittersendling.
Ihr Pfarrverband hat zwei Patronate, den heiligen Thomas Morus und den heiligen Achaz. Thomas Morus dürfte etwas bekannter sein, ein Heiliger aus England zur Zeit der Reformation, der ein Märtyrer ist, kann man sagen, und für den katholischen Glauben gestorben ist. Aber wer ist denn der heilige Achaz?
Also vom heiligen Achaz gibt es relativ wenig Dokumente und Belege. Er war wohl ein römischer Soldat, der Christ geworden ist und im Rahmen der Christenverfolgung der ersten drei Jahrhunderte dann auch getötet worden ist. Von daher wissen wir nicht viel mehr vom heiligen Achaz, aber was man sagen kann, er ist einer der 14 Nothelfer.
Gut, das ist aber schon die bayerische Verballhornung Achaz, oder? Der heißt ja Achatius auf Lateinisch.
Richtig, Achatius wäre der ausgeschriebene Name, aber wir in Bayern halt, wir nehmen lieber die Kurzform und das ist Achaz.
Diese beiden Pfarrkirchen gehören eben zu ihrem Verband. Wie ist denn die Seelsorge in diesen beiden Gemeinden? Ist die ähnlich oder immer noch unterschiedlich von früher geprägt?
Also es gibt schon Unterschiede in der Seelsorge, einfach durch das städtische und ländliche, diese Ausrichtung der beiden Pfarreien.
Städtisch wäre also St. Thomas Morus und ländlich wäre Achaz?
Richtig. Und man merkt es zum Beispiel in St. Achaz auch sehr deutlich. Wir haben dort einen eigenen Trachtenverein, der bei größeren Gottesdiensten dann auch wirklich in Tracht und mit Fahne mit im Gottesdienst dabei ist. Das haben wir in Thomas Morus nicht.
Wie schaut es mit der Kinder- und Jugendarbeit aus? Unterscheidet die sich sehr in den beiden Pfarreien?
Ja, da kommt jetzt dazu, dass St. Achaz in dem Stadtviertel, in dem das jetzt liegt, relativ überaltert ist. Es gibt da sehr, sehr wenig Jugendliche. Und von daher, wir haben in St. Achaz relativ wenig Jugendarbeit, außer bei den Ministranten, wohingegen hier in Thomas Morus eine sehr intensive Jugendarbeit stattfindet, weil einfach hier junge Familien auch sich immer mehr ansiedeln.
Ja, ich habe gesehen im Internet, es gibt hier Gruppenstunden. Warum haben die denn keinen Namen? Also bei uns in meiner Jugend hieß es einmal Jungschar vor vielen Jahren und hier heißt es einfach Gruppenstunde.
Die haben sich keinen Namen geben wollen oder brauchten auch keinen Namen. Sie wussten einfach, sie sind die Jugend von Thomas Morus oder die älteren Jugendlichen. Das war einfach die Jugend vom Pfarrer Hausladen, dem Gründungspfarrer.
Ja, der Gründungspfarrer, der ist hier natürlich eine bekannte Größe. Wie war denn das, als Thomas Morus gegründet worden ist?
Also wie gesagt, der Gründungspfarrer Erwin Hausladen heißt er, wobei er bei fast allen der Butzi war. Das war sein Kosename und wir durften alle zu ihm Butzi sagen.
Okay, und der musste damals hier eine neue Gemeinde gründen. Warum das? Was war denn hier vorher?
Also vorher gab es hier effektiv eine Schafherde und viel Weidefläche. Und dann kamen immer mehr Ansiedlungen dazu und man hat also festgestellt, St. Heinrich schafft es nicht mehr. Das ist nämlich die Mutterpfarrei von St. Thomas Morus. Und Pfarrer Hausladen hat gesagt, nein, wir bauen da jetzt eine neue Kirche hin. Und er hat auch sofort die Genehmigung bekommen, dort eine Kirche zu errichten, eben weil dieses Stadtviertel immer mehr angewachsen ist.
Das ist doch der Traum jedes Pfarrers, eine Kirche zu bauen, oder?
Ja, da konnte er seine Träume auch wirklich hineinlegen in diesen Kirchenbau. Ich weiß vom Architekten, der die Kirche errichtet hat, dass er sehr viel mit dem Pfarrer Hausladen gesprochen hat und dass er sehr viel auch übernehmen musste, was Pfarrer Hausladen wollte.
Nun ist diese Kirche ein Bau aus den 60er Jahren, der zumindest für heutige Augen etwas unwirtlich wirkt. Wie sehen das denn Ihre Gemeindemitglieder?
Ich sage immer, und so ging es mir auch, als ich hierher gekommen bin, sie ist gewöhnungsbedürftig. Sie ist sehr hoch, sie ist sehr groß, sie ist auch relativ dunkel und der typische 60er-Jahre-Bau, Beton. Aber viele Gemeindemitglieder sind halt hier mit dieser Kirche groß geworden, aufgewachsen, haben die Kirche wirklich von Anfang an erlebt. Und da ist eine Verbindung da zu der Kirche, die weit über normale Verbindungen hinausgeht.
Ja, muss schon faszinierend sein, wenn man so ein Bauwerk, so eine Kirche aufwachsen sieht. Stahlträger sind da drinnen und dann kamen die Mauern dazu, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt. Wie ist denn das mit der Bausubstanz? Oft hat man ja dann später Probleme mit den Kirchen aus den 60er Jahren.
Also wie gesagt, die Bausubstanz selber, die Außenwände, da ist alles noch in Ordnung. Allerdings innen drin, da muss sehr viel gemacht werden und wir stehen auch vor großen Aufgaben jetzt innerhalb der nächsten 3, 4, 5 Jahre, was den Kirchenbau betrifft. Insofern, dass die Fenster zum Beispiel alles sowas von zügig sind, die müssen also alle neu isoliert werden und die Kirche muss natürlich auch jetzt innen drin neu geweißelt werden, farblich wieder auf den früheren Stand zurückgebracht werden.
Oh, das schaut mir nach einem großen Unternehmen aus, diese hohe Kirche, diese große Kirche von oben bis unten, also neu weiß zu streichen. Wann wird das angegangen?
Also wir planen für nächstes Jahr. Es soll jetzt laufen im Moment die Planungen, die Ausschreibungen für die jeweiligen Fachplaner. Und wir möchten im Frühjahr 2021 mit dem Kirchenrenovieren anfangen. Wobei es nicht nur die Renovierung der Kirche ist, sondern auch eine kleine Veränderung innerhalb der Kirche. Das heißt, die Sakristei auf der jetzigen einen Seite wird abgerissen, die kommt in die Kirche hinein. Und das ist das Entscheidende und auch Neue, ein Pfarrsaal wird in die Kirche eingebaut. Eben weil die Kirche so hoch ist, ist genug Platz, dass man da auch noch ein bisschen was anders reinbauen kann.
Wo kommt der Pfarrsaal dann hin? Oben oder unten?
Der Pfarrsaal kommt auf die Orgelempore, also wo jetzt die Orgelempore ist. Die Orgel wird verschoben auf die andere Seite und in die Mitte. Wir haben da ein großes, buntes Glasfenster. Genau davor ist dann der Pfarrsaal geplant. Und die Orgelempore wird auch um 4 Meter nach vorne verlängert, damit genug Platz dann vorhanden ist.
Also da braucht man ja geradezu das Hirn eines Architekten, um sich das alles vorzustellen. Sie können Fotos von dieser Kirche St. Thomas Morus auch im Internet sehen auf www.horeb.org. Ja, Sie hören Radio Horeb, unsere Sendung zur Pfarrei der Woche. Heute kommt die Pfarrei, die wir ausgewählt haben, um am Sonntag den Gottesdienst mit Ihnen im Radio zu feiern, aus München, und zwar fast aus dem Herzen von München, aus Sendling, was südwestlich der Innenstadt liegt. Der Pfarrverband Mittersendling besteht aus den Kirchen St. Thomas Morus und St. Achaz. Wir werden aber unsere Radiomesse in St. Thomas Morus feiern. Warum haben Sie sich dafür entschieden, Herr Pfarrer?
Weil die Kirche St. Thomas Morus wesentlich größer ist und von daher gerade in der jetzigen Zeit auch, wo wir die Sicherheitsabstände einhalten müssen, einfach mehr Leuten Platz gibt.
Ja, Sie sprechen unsere jetzige Zeit mit den Corona-Maßnahmen an. Wie war das denn? Wie haben Sie denn reagiert, als Sie plötzlich Ihre Kirche nicht mehr zum Gottesdienst öffnen durften?
Es war sehr ungewohnt, muss ich sagen. Also ich habe sowas in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt, dass man keinen Gottesdienst feiern konnte. Wir haben versucht, natürlich mit unseren Gemeindemitgliedern Kontakt zu halten. Wir haben Impulse für die Gemeindemitglieder geschrieben, auch Hinweise auf Fernsehgottesdienste. Aber also gerade das Osterfest, das ich dann alleine mehr oder weniger in der Kirche gefeiert habe, das war schon sehr seltsam, muss ich sagen.
Haben sich Ihre Gemeindemitglieder vielleicht auch beschwert?
Nein, also es kam überhaupt keine Beschwerden, weil die einfach gewusst haben, es ist notwendig, es ist ja nicht nur unsere Kirche, es war ja alles gesperrt, dieser Lockdown betraf ja nicht nur die Kirchen. Und irgendwo haben sie auch gespürt und gewusst, ich habe jeden Sonntag einen Gottesdienst gefeiert, stellvertretend für alle Gemeindemitglieder. Und die Verbindung, die war einfach da.
Aber Kirche kann ja fast nicht existieren ohne Gemeinschaft, oder? Also für uns war der Lockdown wahrscheinlich schon schlimmer, oder?
Er war schlimm, wobei ich aber auch festgestellt habe, wie gut die Gemeindemitglieder untereinander verbunden sind. Dass man auch wirklich gegenseitig immer wieder angerufen hat, gefragt hat, brauchst du Hilfe, kann ich dir was tun? Auch vor der Kirche gab es immer wieder einmal Gespräche, man hat Gemeindemitglieder auch getroffen. Und es war immer festzustellen, also sie sind wirklich, diese Gemeinschaft, die wird weiterhin gelebt. Halt im Moment mit anderen Methoden, aber die Verbindung soll nicht abreißen.
Also Sie haben Ihre Gemeindemitglieder auch getroffen, wenn Sie die Kirche besucht haben?
Die sind zum Teil, haben sie die Kirche besucht. Und das ist natürlich der Vorteil eines Stadtviertels, wenn man schon längere Jahre da ist. Auch beim Einkaufen trifft man Gemeindemitglieder, wenn man hier spazieren geht. Und da gab es immer wieder Begegnungen. Viel allerdings auch wirklich übers Telefon dann. Ich habe da sehr, sehr viel mit den Leuten telefoniert und auch die mit mir.
Haben Sie sie angerufen?
Also ich habe sie angerufen zum Teil, aber häufiger war es tatsächlich so, dass die mich angerufen haben. Einfach mal nur eine kurze Frage und dann haben wir halt eine halbe Stunde sprechen können miteinander.
Also es waren dann doch seelsorgliche Gespräche am Telefon?
Ja, allemal. Also das hat man auch gespürt. Dadurch, dass gerade die Älteren, nachdem wir doch eine etwas ältere Gemeindestruktur haben, gerade die Älteren brauchen natürlich irgendwie eine Ansprache. Also gerade unsere Seniorenkreise, die sich ja sonst einmal im Monat treffen in den jeweiligen Vereinen und sich jetzt überhaupt nicht mehr treffen können, die aber auch nicht viel rausgehen können, die waren heilfroh, und dass wir, nicht nur ich, sondern wir Seelsorger, wir sind ja 3 Seelsorger hier, uns ihrer angenommen haben und für Gespräche einfach zur Verfügung gestanden haben.
Aber beichten darf man nicht am Telefon?
Beichten wäre sogar gegangen, aber der Wunsch kam nicht.
Ach so, ja, also das ist hier wie in vielen Vereinen in unserem Land nicht so besonders beliebt, die Beichte. Haben Sie schon mal versucht, die irgendwie wieder einzuführen?
Also ich habe am Anfang feste Beichtzeiten gehabt und saß dann alleine da. Da merkt man schon, es ist Großstadt. In der Großstadt die Leute, die beichten möchten, die suchen entweder ein Beichtgespräch und dann machen wir einen Termin aus für eine Beichte. Oder aber, und das ist natürlich der Vorteil von München, wir haben diese Innenstadtkirchen, wo ausgebildete Beichtväter sind und da gehen viele dann wirklich zur Oster- oder zur Weihnachtsbeichte in die Innenstadt.
Das ist Ihnen recht?
Ich kann damit leben. Ich stehe jederzeit zur Verfügung für die Beichte, aber ich kann auch gut verstehen, wenn die Leute sagen, nee, der Pfarrer, der kennt mich so gut, da gehe ich lieber zu einem anderen.
Und Ihre Mitseelsorger im Team, was sind deren Aufgaben?
Also ich habe im Moment das Glück, zwei Seelsorgerinnen noch zu haben, eine Gemeindereferentin und eine Pastoralassistentin, die sich dann vor allen Dingen um Jugendarbeit kümmern, Erstkommunionvorbereitung, Firmenvorbereitung, Schuldienst bei der Gemeindereferentin auch noch und Alten- bzw. Krankenseelsorge.
Pfarrer Detlef Karl im Pfarrverband Mittersendling in München hat uns jetzt erzählt über seine Gemeinde St. Thomas Morus und die zweite Pfarrei St. Achatius. Hören wir ein paar Takte Musik und dann schauen wir uns wirklich diese Kirche St. Thomas Morus, dieses große Bauwerk aus den 60er Jahren an. Willkommen zur Sendung Pfarrei der Woche bei Radio Horeb. Heute aus dem Pfarrverband Mittersendling in München. Mein Name ist Solveig Faustmann und ich bin heute zu Besuch bei Pfarrer Detlef Karl. Er steht dem Pfarrverband Mittersendling mit den Kirchen St. Achatz und St. Thomas Morus vor. Herr Pfarrer, wir werden ja am kommenden Sonntag den Gottesdienst übertragen aus der Kirche St. Thomas Morus. Gehen wir doch gleich hinein in diese große Kirche St. Thomas Morus. Sie ist immer offen, man kann sie besichtigen?
Seit der Corona-Pandemie ist sie jetzt wieder komplett geöffnet. Wir hatten vorher Glastüren und vor den Glastüren, die wurden zugeschlossen und man musste vor den Glastüren bleiben, aber jetzt haben wir sie ganz aufgemacht, die Kirche.
Das ist schön. Man sieht hier ein sehr großes, buntes Kirchenfenster, das ist fast das Auffälligste an der Kirche, hinten auf der Empore.
Ja, also das ist auch das Schmuckstück der Pfarrei St. Thomas Morus, dieses Glasfenster. Es ist das größte zusammenhängende Glasfenster Europas.
Unglaublich, was stellt das denn dar? Es ist sehr modern, in Mosaikform.
Also stellt Christus dar, der die Menschen segnet. Man sieht oben rechts eben den großen Christus vom Himmel her. Und dann gehen die Menschen zu Christus hin und diese Menschenbilder gehen bis zum Boden runter dann.
Das Fenster ist schön bunt in Blau, in Pinkfarben, Orange, Gelb, Weiß, sehr schön. Lila auch. Wenn man allerdings als Kirchenbesucher in den Bänken sitzt und nach vorne auf den Altar schaut, ist es gar nicht farbig.
Das ist richtig. Das sage ich meinen Gemeindemitgliedern auch immer. Ich habe den besten Platz in der ganzen Kirche, weil ich kann die ganze Zeit dieses wunderbare Glasfenster sehen.
Ja, warum ist das so?
Was da mein Vorgänger, was er sich überlegt hat, kann ich nicht genau sagen. Ich glaube, er wollte vor allen Dingen auch, dass man von außen her einen Fixpunkt hat zum Sehen, der einlädt zum Kommen. Weil jeder, der kommt, und das ist das Schöne bei dem Glasfenster, ich gehe im Grunde durch das Glasfenster hindurch in die Kirche hinein.
Ja, das schöne Glasfenster können Sie sich auch im Internet bei uns anschauen auf www.hore.org. Ja, der Gottesdienstbesucher sitzt also in den Bänken und schaut auf die Stirnwand der Kirche und die ist hellbraun, bisschen gesprenkelt, also der typische Beton. Man sieht ein großes Kreuz, man sieht einen sehr großen Kerzenleuchter mit 12 Kerzen und den Altar. Also da kann eigentlich nichts von der Zelebration ablenken, oder?
Nein, da kann wirklich nichts ablenken. Das Einzige vielleicht, weil der Altarraum sehr groß ist, dass man gewisse Wege hat.
Setzen sich die Leute bei Ihnen auch so gerne in die letzten Reihen, obwohl die Kirche so groß ist?
Ja, das ist eine Tendenz, die in allen Kirchen festzustellen ist. Wobei ich immer sage, ich kann den Leuten nicht einmal böse sein. Ich war ja auch im Priesterseminar und das Priesterseminar, die Seminarkirche hat sich auch von hinten aufgefüllt.
Sie haben das auch getan.
Ja, so ist es. Auch wir Studenten oder wir Priesteramtskandidaten, die als letztes kamen, mussten ganz nach vorne.
Also ich sage Ihnen was, als Kind von 10 Jahren habe ich mich in unserer Domkirche, wo ich herstamme aus Graz, immer selbstverständlich in die erste Reihe gesetzt. So machen es die Kinder. Warum sind die Erwachsenen so bescheiden? Ist es vielleicht eine falsche Bescheidenheit?
Es könnte sein, dass es falsche Bescheidenheit ist. Es ist irgendwie, glaube ich, dieses Gefühl, nicht ganz vorne möchte ich nicht sitzen. Ich fühle mich in der Mitte oder hinten sicherer. Was allerdings hier auch in der Kirche noch dazu kommt, ist, dass es vorne wesentlich mehr zieht als hinten. Du hast die wärmeren Plätze sind hinten. Obwohl wir vorne die ersten 8 Reihen haben Bankheizungen, aber die Tendenz geht einfach nach hinten.
Also nicht mal mit der Bankheizung können Sie die Leute nach vorne locken. Ja, so schaut's aus in der Kirche St. Thomas Morus in München. Eine große Kirche, natürlich ideal jetzt in Zeiten der Corona-Beschränkungen. Danke, dass Sie uns Ihre Kirche vorgestellt haben. Keine alltägliche Kirche, eine große Kirche. Wir freuen uns auf den Radiogottesdienst hier. Jetzt, Herr Pfarrer, haben wir dann noch ein paar Fragen zu Ihrem Berufungsweg, wenn wir das dürfen.
Ja, da drüben.
Sie hören Radio Horeb. Wir haben eben in unserer Sendung zur Pfarrei der Woche die Kirche St. Thomas Morus in Sendling in München besichtigt, zusammen mit Pfarrer Detlef Karl, der dem Pfarrverband Mittersendling vorsteht. Mein Name ist Solveig Faustmann. Ich gehöre zur Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb und besuche im Rahmen der Aktion Pfarrei der Woche jede Woche eine andere Pfarrei, um Sie, Ihnen, liebe Hörer, vorzustellen, damit wir gut vorbereitet sind auf den Radiogottesdienst, den wir auch diesen Sonntag wieder um 10 Uhr feiern werden in St. Thomas Morus. Herr Pfarrer, Sie haben uns erzählt, dass Sie sich erst spät auf den Weg zum Priestertum gemacht haben, also in Ihren 40ern. Was hat Ihnen den Mut gegeben für so einen ungewöhnlichen Weg? Haben Sie da schon viele Jahre die Sehnsucht gespürt?
Also zunächst mal hatte ich ja den ganz klassischen Weg. Ich habe mein Abitur gemacht und bin danach ins Kloster eingetreten. Das ist vielleicht nicht so der klassische Weg, habe aber festgestellt, das Klosterleben ist nichts für mich und war dann im Priesterseminar. Und habe dort auch im Priesterseminar 4 Jahre gelebt. Noch dann kam halt etwas dazu, nämlich eine Beziehung, die ich damals geführt habe. Und da war mir im Moment jetzt erstmal klar, nein, dieser Weg ist jetzt nicht mein Weg. Im Laufe der Zeit allerdings, die Beziehung ist wieder auseinandergegangen, habe ich doch immer wieder festgestellt, Religionsunterricht, den ich damals unterrichtet habe, es ist eine schöne Aufgabe, aber ich würde gerne mehr machen. Ich habe also immer noch ein bisschen gespürt, Gott möchte mehr von mir. Er möchte mich noch intensiver in seinen Dienst nehmen. Und da war halt dann wirklich die Überlegung, wie könnte ich tatsächlich intensiver noch Seelsorge betreiben und habe dann überlegt, ich werde ständiger Diakon und habe mit dieser Ausbildung auch angefangen. Und während der Diakonausbildung kam dann ein Mitbruder, der Priesteramtskandidat war und hat mich mal gefragt, du Detlef, du musst den Zölibat doch sowieso versprechen, wenn du ständiger Diakon wirst. Warum wirst du dann nicht Pfarrer? Und das war irgendwie der ausschlaggebende Moment, wo ich dann nochmal überlegt habe und gesagt habe, ja, du hast recht, eigentlich ist es doch der Weg, den ich gehen möchte oder den Gott vielleicht von mir möchte.
Aber es gibt doch auch Diakone ohne Zölibat. Warum waren Sie dann schon auf diesen Weg eingestimmt?
Es ist so, bei einem ständigen Diakonat, die verheiratet sind, dürfen natürlich verheiratet bleiben. Aber die unverheiratet sind, die versprechen bei der Diakonweihe wirklich den Zölibat.
Ach so, so wird es ja auch in der Ostkirche gemacht, also zum Zeitpunkt der Priesterweihe, da ist man dann entweder verheiratet oder auch nicht und bleibt es auch. Also ja, also ich finde das wunderbar ermutigend, gerade in der heutigen Zeit, wo wir so einen Notstand haben an Berufungen und uns auch überlegen, wie können denn junge Leute diesen Ruf zum Priestertum wahrnehmen, dass sie praktisch dran geblieben sind und eben nicht sozusagen im ersten Anlauf, aber doch im zweiten oder dritten, wie man es nimmt, dann doch den Weg zum Priestertum gemacht haben. Hatten Sie schon mal Gelegenheit, irgendwo Zeugnis abzulegen vor jungen Leuten, also als Lehrer wahrscheinlich? Kommen Sie dazu, Ihre Geschichte dazu erzählen? Das ist ja super spannend.
Also meine Schüler fragen mich immer nach meinem Lebensweg. Und natürlich wollen die unbedingt wissen, wie kommt ein Mensch dazu, Priester zu werden. Also das ist in jeder Jahrgangsstufe immer wieder mal Thema gewesen. Und die haben auch sehr interessiert zugehört. Schon natürlich auch im Hinblick darauf, dass sie ja auch ihren eigenen Lebensweg suchen. Und natürlich von verschiedensten Leuten gerne mal hören, wie hast du deinen Beruf erwählt? Allerdings auch bei den meisten Schülern, die mir dann ganz ehrlich gesagt haben, der Zölibat, das konnte ich nicht.
Wenn Sie jetzt zurückschauen, meinen Sie, dass es so richtig war oder wäre es besser gewesen, Sie hätten damals einfach durchgebissen und gesagt, nö, ich will doch eigentlich Priester werden und die Beziehung ist mir nicht so wichtig?
Also ich glaube, es war für meinen Lebensweg ganz, ganz richtig, wie ich gegangen bin. Und ich spüre das jetzt auch in den Reaktionen der Leute in meinen Predigten. Ich bringe einfach einen anderen Erfahrungsschatz mit. Ich komme mehr noch aus dem alltäglichen Leben. Ich habe das halt über 10 Jahre wirklich gelebt, eigenständiges Leben. Und das spürt man, glaube ich, in den Predigten. Das spürt man einfach auch, wie ich die Probleme der Leute noch besser einschätzen kann.
Ja, ich habe einen Impuls gelesen von Ihnen auf Ihrer Webseite der Pfarrei. Das hat mich schon beeindruckt, dass der auch sehr realitätsnah ist und trotzdem geistlich. Das scheint also Ihre Spezialität zu sein. Wenn Ihr Priestertum aber so erkämpft ist, dann müssen Sie doch eine Riesenfreude gehabt haben, als Sie Priester geworden sind, oder?
Das habe ich allemal gehabt, wobei die Freude eigentlich schon vorher war. Als ich den Entschluss für mich gefasst habe und mit der Regens dann gesagt hat, du, ich nehme dich auf, du bist ab jetzt Priesteramtskandidat. Das war eine riesige Freude. Wobei ich diese Freude vor allen Dingen auch teilen konnte, damals mit meiner Mutter, die mich sehr unterstützt hat, auch auf diesem Weg. Und ich hatte einen geistlichen Begleiter, der mich nie aufgegeben hat. Den hatte ich schon als Priesteramtskandidat und der hat mich weiterhin unterstützt. Ich hatte guten Kontakt mit ihm. Und als ich ihm das erzählt habe, der ist mir um den Hals gefallen.
Wunderbar, das ist eine echte Erfolgsstory. In welchem Kloster waren Sie denn ursprünglich gewesen? Was für Art von Kloster?
Das war ein Benediktinerkloster in München, St. Bonifaz und vielleicht bekannter Andex gehört mit dazu. Und Andex ist bekannt für sein Bier und das ist wirklich sehr gut.
Aber das Klosterleben wäre nichts für Sie, definitiv.
Nee, das habe ich dann schon festgestellt. Also gerade das Benediktinische, dieses fest angebunden an einen Ort, immer mit den gleichen Nachbarn beim Gebet, beim Essen und natürlich schon auch Aufgabe der Selbstständigkeit. Da habe ich festgestellt, nein, das ist nicht mein Weg.
Ja gut, wenn man es weiß. Was ist Ihnen denn jetzt heutzutage in Ihrer Spiritualität am wichtigsten? Oder was ist so, wo gehen Sie immer wieder hin in Ihrem Gebet?
Da ist die Verbindung nach Bonifaz nach wie vor gegeben. Das heißt, ich gehe oft nach St. Bonifaz in die Vesper abends dann mal rein. Also gerade jetzt bei den Hochfesten, Weihnachten, Pfingsten, Ostern, um die mitzufeiern. Und auch diese Gemeinschaft, die ich dort erlebt habe. Ich kenne die meisten Mönche, kenne ich ja immer noch. Mit denen zusammen einfach zu beten. Und das ist etwas, was, glaube ich, meine Spiritualität auch ausmacht. Dieses Gemeinschaftsgefühl. Wir wollen zusammen zu Gott beten.
Also es scheint mir so, als würden Sie beides leben, als Pfarrer und ein bisschen auch als Ordensmann.
Das stimmt allemal und das gebe ich auch offen zu, immer wieder auch in meinen Predigten. Im tiefsten Herzen bin ich immer noch ein bisschen Benediktiner.
Okay, ja, wunderbar. Was war denn dann Ihr Primizspruch nach all diesen Mühen, die Sie hatten, bis Sie endlich Priester geworden sind?
Also mein Primizspruch stammt aus dem Jakobusbrief und der lautet, wie der Körper ohne den Geist tot ist, so ist der Glaube tot ohne die Werke. Und den Spruch habe ich eigentlich deswegen genommen, weil ich Glaube und Werke wirklich verbinden möchte. Nicht nur mich selber und meinen Glauben leben, sondern wirklich auch den Menschen zu zeigen, tatkräftig zu zeigen, wie schön es ist zu glauben.
Sie sind also sehr karitativ ausgerichtet?
Bin ich allemal. Ich bin auch sehr aktiv bei der Caritas hier mit tätig. Mein Primizprediger hat damals gesagt, typisch evangelisch. Ich war nämlich früher evangelisch, das habe ich meiner Lebensgeschichte noch nicht erzählt. Ich war erst evangelisch und bin dann mit 15 Jahren katholisch geworden. Und da meinte er, ist es vielleicht so ein Angriff auf die evangelische Kirche? Sage ich, nein, es ist kein Angriff, sondern es ist wirklich mein Ansatz, weil ich Glaube und Werke gehören für mich einfach zusammen. Und das ist für mich auch, Jesus hat es so vorgelebt. Er hat die Botschaft verkündet und war aber auch da für die Leute.
Also Sie sind ein Mensch auf dem Weg.
Sozusagen, ja.
Ihr ganzes immer Leben lang.
Nee, mein ganzes Leben lang. Wobei, wie gesagt, ich habe gesagt, meine Mutter kommt aus Hamburg, deswegen eben die evangelische Taufe. Aber die ganze Erziehung hier in Bayern war halt einfach katholisch.
Ja, faszinierend. Wir haben bei Radio Horeb viele auch evangelische Hörer. Und das ist immer sehr schön, dass bei uns die Ökumene eigentlich überhaupt kein Thema oder kein Problem ist. Also es ist einfach vielleicht eine Ökumene des Glaubens. Also unser Motto Leben mit Gott bei Radio Horeb ist für Katholiken, sowohl für Katholiken als auch für evangelische Christen, denke ich, ganz gut verträglich oder auch motivierend. Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer, dass Sie uns nicht nur Ihre Kirchen hier im Pfarrverband Mittersendling vorgestellt haben, sondern auch Ihren eigenen sehr spannenden Lebensweg. Vielleicht hören wir Sie auch mal in der Berufungsgeschichte bei Radio Horeb. Das wäre bestimmt sehr lohnend. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich bitte Sie jetzt noch, dass Sie unseren Hörern Ihren Segen mitgeben.
Unser Gott ist ein liebender Gott, ein Gott, der mit uns geht, der uns im Heiligen Geist zeigt, wie unser Leben gelingen kann. Und diesen Geist der Liebe, den Geist der Wahrheit, er begleite euch alle und so segne euch der liebende und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Wir verabschieden uns aus dem Pfarrverband Mittersendling. Am kommenden Sonntag können Sie wieder dabei sein beim Gottesdienst um 10 Uhr hier im Radio Horeb. Und bis dahin sagen wir Ihnen herzlichen Gruß und verabschieden uns aus Mittersendling. Ihre Solveig Faustmann und
Ihr Pfarrer Detlef Karl.